Ich möchte heute in der Predigt mit uns weitermachen, mit unserem großen Thema, das uns ja rund um Pfingsten beschäftigt hat, im Vorlauf auf Pfingsten, aber jetzt auch im Nachlauf zu Pfingsten, Gottes Geist in uns Raum geben. Wie kann der Geist Gottes mehr Raum in unserem Leben gewinnen? Unsere Einstellungen spielen dabei eine große Rolle. Es gibt nämlich Einstellungen von uns Menschen, die für Gott einladend sind, an denen Gott Freude hat, und es gibt Einstellungen, die sind für Gott abstoßend, die passen nicht zu ihm, da kann er nichts mit anfangen und ja, das lässt ihn sogar tatsächlich auf Abstand gehen. In der Predigtreihe zu diesem Thema möchte ich jetzt heute einsteigen mit der Einstellung des Klagens, des Beklagens, des Murrens. Das ist ja so ein Wort, das auch immer wieder in der Bibel vorkommt. Ich möchte mit euch zunächst einen Bibeltext anschauen im Neuen Testament, wo deutlich wird, dass diese Einstellung des Klagens, des Beklagens, dass das unser Verhältnis zu Gott stört, dass es uns abschneidet vom lebendigen Gott. Und zwar aus dem 1. Korintherbrief, dem 10. Kapitel. Da spricht Paulus über das Volk Israel. Und ja, wie sie da in der Wüste unterwegs waren und was da mit ihnen passiert ist. Sie waren nämlich Gott in der Wüste super nah. Er hat sie dahin geführt, weil er sie aus dem Land Ägypten befreit hat und sie reinbringen wollte ins Land Kanaan, das Land, das er für sie vorgesehen hatte. Und zwischendrin gab es halt eine Wüstenstrecke, die zu überwinden war. Und Gott war mit dem Volk unterwegs. Tagsüber mit einer Wolkensäule hat er sein Volk geführt, nachts mit einer Feuersäule. Und diese Dinge zählt Paulus da alle auf im 10. Kapitel im 1. Korintherbrief. Aber das Problematische fürs Volk Israel war, bei den meisten der Leute hat sich in ihrem Herzen nichts geändert, dadurch, dass sie Gott erlebt haben, dass sie mit Gott unterwegs waren. Und Paulus stellt dann fest, deswegen sind die meisten von ihnen in der Wüste auch umgekommen. Und am Ende dieses Abschnitts benennt er dann, dass eben Klagen und Beklagen, also Murren, dass das ein Grund sein kann dafür, dass es dem Volk Israel oder einigen Leuten des Volkes Israel, den meisten, so ergangen ist. Ich lese uns aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 10. Da sagt Paulus, und murrt nicht, gleich wie einige von ihnen murrten, also vom Volk Israel, und zugrunde gingen durch den Verderber. Murrt nicht, gleich wie einige von ihnen murrten und zugrunde gingen durch den Verderber. Klagen, beklagen, murren, das stört unser Verhältnis zu Gott. Es schneidet uns ab von dem lebendigen Gott, weil es nicht zu seinem Wesen passt. Und das Schlimme ist, wenn wir eben klagen, murren, uns beklagen, das gibt dem Verderber Raum. Gott ist nicht der, der unser Verderben will. Er ist nicht der, der unseren Untergang möchte. Gott möchte, dass wir leben. Er möchte, dass uns gut geht. Er möchte, dass wir Freude haben können, dass wir in Frieden und Gerechtigkeit miteinander leben können. Das ist das, was Gott sich wünscht für uns. Er möchte nicht unser Verderben. Aber mit unserem Verhalten, mit unseren Einstellungen, mit dem, was in uns ist, was wir leben, entscheidet sich, ob wir Gott Raum geben oder dem Verderber Raum geben. Wenn wir klagen, wenn wir murren, wenn wir diese Einstellung in uns tragen, dann liefern wir uns damit auch dem Verderber aus, den Mächten und Gewalten, die uns Tod und Verderben bringen wollen. Und ein Beispiel dafür, aus der Geschichte des Volkes Israel, greife ich jetzt auf. 4. Mose, Kapitel 11, Vers 1. Das ist jetzt ein Beispiel, auf das Paulus da Bezug nimmt. Und da heißt es über das Volk Israel, und es geschah, als das Volk sich in Klagen erging, da war es böse in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da erglühte sein Zorn, und ein Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Rand des Lagers. Gott liebt uns Menschen. Das war so schön, das auch gestern bei dem K5-Tag in dem ersten Vortrag nochmal so richtig dick unterstrichen zu bekommen. Gott liebt Menschen. Gott liebt die Menschen dieser Erde. Er ist nicht an ihrem Untergang interessiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die gute Nachricht von Jesus Christus den Menschen mitteilen. Weil Gott uns liebt, interessiert er sich für uns. Ist er mit seinem Ohr bei uns? Das würde ja nicht zum Konzept der Liebe passen, wenn Gott desinteressiert wäre an dem, wie es uns ergeht in diesem Leben. Was unser Leben ausmacht, was mit uns los ist. Ich stelle mir das so vor, wenn jetzt Gott da mit seinem Ohr unterwegs ist, mit uns hört, aufnimmt, was uns so bewegt. Und wenn er dann ständig Murren, Klagen, Unzufriedenheit, dieses ganze Zeug da hört, dann macht es auch was mit Gott. Das lässt ihn nicht kalt. Und wenn das, worüber wir murren, eigentlich gar keinen wirklichen Anhaltspunkt hat, gute Gründe dafür gibt, warum wir jetzt gerade jammern und klagen, dann macht es Gott ärgerlich. Wenn wir unberechtigt jammern, klagen, stöhnen, murren und so weiter, dann ruft es seinen Zorn hervor. Also es ist offenbar, was da passiert ist damals, so abstoßend für Gott, dass er richtig zornig geworden ist. So drückt der alttestamentliche Text es aus. Ganz klare Sprache, da kann man erst mal schlucken, wenn man sich so eigentlich an ein Gottesbild gewöhnt hat. Ein lieber Gott und alles ist gut. Und was uns hier begegnet ist, Gott wird zornig. Gott wird zornig über das menschliche Verhalten damals vom Volk Israel in der Wüste. Es hatte offenbar irgendwie in dem Lager von Israel am Rand da gebrannt. Vermutlich sind auch Leute zu Schaden gekommen. Es fraß, das ist ja noch ein schreckliches Bild, das Feuer fraß da am Rand des Lagers. Und ja, dann haben die wahrscheinlich angefangen, darüber nachzudenken. Wieso passiert uns das? Und dann scheint ihnen Gott aufgezeigt zu haben, Leute, ihr habt eine schlechte Haltung gehabt. Ihr habt gemurrt, ihr habt geklagt, ihr habt euch unzufrieden geäußert, geärgert, was auch immer. Wir wissen nicht an der Stelle, was es genau war. An anderen Stellen wird schon deutlich, was das Volk Israel immer wieder zu meckern hatte. Hier an der Stelle wird es nicht deutlich, aber die Konsequenz ist deutlich. Es ruft Gottes Zorn hervor und da passiert etwas. Etwas Schreckliches, was sie offenbar zum Nachdenken gebracht hat. Mir ist es wichtig, die beiden Bibelworte im Verhältnis zueinander zu sehen. Dass deutlich ist, Gott ist nicht der, der unser Verderben möchte. Wenn wir murren, wenn wir klagen, wenn wir jammern, wenn wir Unzufriedenheit äußern, uns ärgern und es alles unberechtigt ist, dann passiert, dass der Feind Raum bekommt, der Verderber, der eben nicht unser Leben möchte, nicht unser Glück möchte, sondern der uns um all das bringen will. Und der Feind weiß, was das Schlimmste ist, was uns passieren kann, dass wir von Gott abgeschnitten werden. Denn dann wird es mit unserem Leben zu Ende sein, denn wir können nicht aus uns selber ausleben. Und letztendlich, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Ob Gott jetzt, sagen wir, aktiv straft, dass Gottes Feuer anzündet, so wirkt es ja in dem alttestamentlichen Text, der Zorn Gottes ruft das Feuer hervor. Dann könnte man sagen, die Heiligkeit Gottes entzündet sich an unserer Sünde und dann kommt zur Zerstörung. Oder ob wir dem Verderber Raum geben, den feindlichen Mächten, und Gott sich einfach nur ein Stück zurückzieht und der Feind bekommt Macht und kann das tun, was er schon lange wollte, uns nämlich zusetzen und uns quälen. Letztendlich, das Ergebnis ist das gleiche, kein Gutes. Und deswegen ist es auch gar nicht so ganz entscheidend zu wissen, wer jetzt da wie wirkt. Wichtig ist aber zu wissen, Gott möchte es nicht. Gott möchte nicht, dass uns Schlimmes passiert. Und deswegen ist er mit Jesus in diese Welt gekommen, um sein eigenes Strafurteil über unsere Sünde auf sich zu nehmen, damit wir in Ewigkeit bei ihm sein können. Das werden wir nachher im Abendmahl feiern. Es ist sehr herausfordernd, was wir da in diesen beiden Textstellen lesen. Und ich finde es wichtig, deswegen betone ich das an dieser Stelle auch nochmal, wir müssen vorsichtig sein, wenn zum Beispiel jetzt hier bei uns in der Gemeinde im Lager irgendwas anfängt zu brennen, dass wir dann nicht schnell mit Schuldzuweisungen kommen und sagen, ja, was habt ihr alles Schlechtes gemacht, dass das jetzt passiert ist. Das Buch Hiob ist ein riesiges Lehrstück dafür, dass wir uns mit solchen Schlussfolgerungen zurückhalten sollen. Hiob leidet unsägliches Leid. Und seine Freunde sagen ihm, du musst ja irgendwas Schlimmes gemacht haben, sonst würde dir das nicht passieren. Und Gott und Hiob sagt, also so schlimm kann ich gar nicht gesündigt haben für das, was ich da jetzt erlebe. Das steht doch in keinem Verhältnis. Und die Freunde sagen, doch, so ist es. Und Gott stellt aber am Ende klar, stopp, ihr Freunde von Hiob, ihr habt geirrt. Da lag Hiob richtig. An anderen Stellen lag er falsch, aber da lag er richtig. Uns kann Unheil geschehen, ohne dass wir es mit unserem Verhalten verursacht haben. Das ist einfach Teil dieser Welt, in der wir leben. Einer von Gott abgefallenen Welt, in der der Verderber an verschiedensten Stellen Macht hat. Und das kann uns jederzeit irgendwo auch ereilen. Und Jesus zum Beispiel, der wird mal gefragt, als da einer war, der blind zur Welt gekommen war und die Leute dann überlegt haben, so wer war jetzt schuld? Waren seine Eltern schuld oder war er schuld? Und Jesus macht deutlich, darum geht es ihm gar nicht um die Frage, wer ist schuld, sondern in dem Zusammenhang macht Jesus auch deutlich, es geht darum, was will Gott jetzt aus dem, was schlecht ist, an Gutem werden lassen? Das ist das Programm, was Gott mit Jesus vor 2000 Jahren in Gang gesetzt hat. Ihm geht es nicht mehr darum, rauszukriegen, wer ist schuld, sondern wie kriegen wir die Probleme gelöst. Das möchte er machen. Aber, also das war mir jetzt wichtig, diese beiden Aspekte vom Hiob-Buch und von Jesus, von der Aussage her, dass wir nicht diese Schlussfolgerung machen, da leidet jemand an irgendetwas, dem ist wieder Unheil widerfahren und dann zu sagen, und du bist selber schuld dran. Und jetzt ändere mal dein Leben. Dass wir das nicht machen. Aber, was wir hier von den beiden Texten her sehen, Unheil, das wir erleben, Dinge, die in unserem Leben sich ereignen, die können sehr wohl auch eine unmittelbare Folge, eine unmittelbare geistliche Folge unseres Verhaltens sein, unserer Einstellungen sein. Und wir sehen es an den verschiedensten Stellen durch die Bibel hindurch, es gibt ein Gesetz von Saat und Ernte. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wenn er Gutes sät, kann er Gutes ernten. Wenn er Schlechtes sät, wird er Schlechtes ernten. Und diese ganze Welt ist zutiefst bestimmt von kausalen Zusammenhängen, von Ursache und Wirkung. Wenn die Physik das nicht erforscht hätte, dann hätte der technische Fortschritt gar nicht so stattfinden können, wie wir ihn hier erleben in dieser Welt. Oder in der Medizin, wenn da nicht erforscht werden könnte, was sind die Ursachen, warum dann es zu bestimmten Krankheiten kommt, dann könnten wir auch medikamentös oder operativ ja auch gar nichts machen. Dann würde uns tatsächlich nur das Beten bleiben. Aber wir können so viel machen, weil es eben kausale Zusammenhänge gibt. Und immer wieder taucht es in der Bibel auf, es gibt einfach kausale Zusammenhänge, auch im geistlichen Bereich. Wenn wir uns für Gott öffnen und seine Wege gehen, dann wird Gott Raum in uns nehmen können und wird wirken können. Und wenn wir das nicht machen, wird es negative Konsequenzen haben. Vor denen bewahrt uns vielleicht dann der Verderber, weil er uns dann mit so Pseudoglück irgendwas suggeriert, um uns bei sich zu halten, dass wir ja nicht anfangen, an Gott zu glauben. Der kann uns ein bequemes Leben leben lassen. Solange wir nicht an Gott glauben, ist ihm das egal. Ja? Hat er kein Problem mit. Aber es wird letztendlich für denjenigen schlecht ausgehen, wenn er nicht mit Gott im Reinen sein wird, wenn er aus diesem Leben gehen muss. Für Paulus ist es ein sehr wichtiges Thema. Und deswegen mache ich nochmal im Korintherbrief einen Vers weiter, Vers 11. All diese Dinge aber, die berichtet sind über das Volk Israel, das meint Paulus da, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Das sind Beispiele für uns und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, für uns, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Das Ende der Weltzeiten hat begonnen mit Jesus, weil die Schuldfrage gelöst ist. Wir sind schuldig, aber das rettet keinen von uns, die Erkenntnis, sondern Gott übernimmt die Strafe für unsere Schuld und deswegen ist alles gut und wir dürfen Ewigkeit bei Gott sein, wenn wir das annehmen. So einfach ist es. Das ist das Ende der Weltzeiten. Das vollzieht sich jetzt. Und Paulus sagt, was uns da geschrieben ist über das Volk Israel, was die auf ihrer Wüstenwanderung erlebt haben, auch an Schrecklichen, weil der Feind Raum bekommen hat, das soll uns zur Warnung dienen. Das ist nicht aufgehoben, es soll uns zur Warnung dienen. Das Wort im Griechischen meint auch Zurechtweisung, Belehrung, Erziehung. Wenn du die Frage hast, was ist in meiner Gottesbeziehung los? Warum trete ich darin auf der Stelle? Warum stolper ich immer wieder glaubensmäßig über bestimmte Sachen oder es wiederholen sich im Leben immer gewisse Muster? Dann kann ich dir nur Mut machen, wend dich an Gott und bitte ihn um seine Offenbarung für dein Leben, für deine Situation, damit klar wird, ob vielleicht etwas so vorliegt, wie wir es hier sehen beim Volk Israel, dass vielleicht etwas in deinem Leben ist, was im Argen liegt und wo Gott ran möchte, wo Gott etwas verändern möchte, aber dazu musst du ihn ranlassen, dazu musst du ihm die Erlaubnis geben. Wir alle haben nötig, überführt zu werden. Keiner von uns ist ohne Sünde. Keiner von uns bleibt dann ohne Sünde, wenn er mal sich bekehrt hat und für Jesus entschieden hat. Weil unser Fleisch immer noch aktiv ist. Es versucht immer noch Einfluss zu nehmen, unser natürlicher Mensch, auf das, was so los ist in unserem Leben. Und das ist, deswegen habe ich noch den Vers 12 ergänzt von Paulus. Da sagt er, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es geht so schnell, dass wir uns in Bezug auf uns selbst und unsere geistliche Situation etwas vormachen. Das ist ein ganz beliebtes Spiel des Feindes, dass er uns suggeriert, ja, du bist ja ein guter Christ, ist ja alles bestens. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und das gilt in ganz besonderem Maß für dieses Murren und Klagen. Ich möchte da jetzt noch eine Unterscheidung machen, weil es zwei Arten von Klagen gibt. Es gibt ein Klagen, das ist aus einer Not geboren, aus Leid, das man erfährt, wo sich Verzweiflung in einem breit macht und man dann irgendwie weiß, ich gehe unter und ich brauche Hilfe, ich strecke mich aus nach Gott, ich weiß nicht weiter, ich habe keine Chance. Dieses leidvolle Klagen, dieses notvolle Klagen, das hilfesuchende Klagen, das ist überhaupt kein Problem für Gott. Das sehen wir in den Klagepsalmen, könnt euch mal Psalm 13 oder Psalm 88 anschauen. Zwei Tipps für heute Nachmittag, wenn ihr an dem Thema weiterarbeiten wollt. Da wird deutlich, dieses Klagen ist nicht ein bloßes Jammern, sondern da leidet jemand wirklich und er sucht Hilfe und er wendet sich an Gott, weil er sonst nirgendwo Hilfe findet. Da erscheint Gott abwesend, fast nicht existent, obwohl doch der Gläubige an ihn glaubt, obwohl er auf ihn vertraut, aber er lebt ihn nicht. Es bricht alles in seinem Leben weg, es bricht alles über ihm zusammen. Er hat nichts, was ihn trägt. Aber die Erinnerung daran, doch, da gibt es Verheißungen Gottes. Und ich erlebe die nicht, aber ich nagel Gott drauf fest. Diese Art von Klage, die ist überhaupt kein Problem für Gott. Das geht sogar in Richtung Anklage Gott gegenüber und Gott hat kein Problem damit. Das dürfen wir machen. Wir dürfen Gott anklagen, wenn wir es nicht begreifen, was in unserem Leben los ist, obwohl wir trotzdem auf ihn vertrauen. Dieses hilfesuchende Klagen, das treibt Gott nicht von uns weg, sondern es treibt uns zu Gott hin. Sogar wenn es anklagend ist. Das ist das Geheimnis dabei. Und für unsere Seele ist es so wichtig, weil die oft die Dinge nicht packen kann, die in dieser Welt los sind. Und dann ist diese Art von Klagen ein Türöffner für die Seele. Wer nicht klagen kann, obwohl viel Schlimmes in seinem Leben passiert, der kann mal Psalmen lesen, als Formulierungshilfe, damit die Seele Worte finden kann. Ja, wie kann ich das denn meinem Gott sagen? Wie kann ich ihm denn meine Not um die Ohren schreien oder um die Ohren hauen sogar? Meine Enttäuschung rausschreien. Wenn ich mir vorstelle, die Leute, die als Flüchtlinge zu uns kommen, die haben alles verloren. So hört man es auch, wenn sie es selber sagen. Und wenn die einen Kanal haben, wo sie das rauslassen können, wo sie es lassen können, das ist im Grunde ja ans Kreuz bringen, ja, das, ja, wirklich ist Jesus um die Ohren schlagen, ja. Gott, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Das baut den Stress in der Seele ab, den Druck, unter dem wir stehen. Und dann kann man nach und nach klarer sehen, können neue Sichtweisen, neue Perspektiven sich eröffnen und plötzlich relativiert sich diese eigene Aussage, ich habe alles verloren, denn sie stimmt gar nicht. Sie haben ihr Leben und das haben sie mitgebracht. Es trifft auf ganz viel zu in ihrem Leben. Sie haben ihre Familie verloren, den Kontakt zu ihr vielleicht. Sie haben ihren Reichtum verloren oder auch ihre Armut, die sie dort hatten, auch nicht mitnehmen können. Sie haben ihre Freunde verloren, sie haben ihren Beruf verloren, sie haben ziemlich viel, fast wirklich alles verloren. Deswegen wird es ja so ausgedrückt. Aber wenn Frieden in der Seele vielleicht langsam einkehrt, dann stellt man fest, naja, es ist noch doch nicht alles verloren. Oder wenn man einen geliebten Menschen verliert. Das ist wie eine Amputation mit einem Ehepartner, mit dem man über Jahrzehnte eine tolle Ehe geführt hat. Und dann ist der plötzlich weg. Dann fehlt ein Teil von einem selber. Die Seele muss damit klarkommen, die muss das verarbeiten. Und wenn man das dann rausschreien kann und loswerden kann, alles bei Gott, in der Klage und sich damit an Gott wendet, dann kann irgendwann vielleicht auch Trost und Frieden Gottes einkehren und auch dann wieder eine neue Perspektive fürs eigene Leben entstehen. Nicht nur resignativ, naja, das Leben muss halt weitergehen, sondern Gott eröffnet eine neue Perspektive. Das Leben geht weiter. Gott hat noch was für mich. Es ist nicht vorbei, nur weil mein Partner nicht mehr da ist. Also diese Art von Klage, die notvolle, die hilfesuchende Klage, ist kein Problem für Gott. Was problematisch für Gott ist, ist eine andere Art von Klage. Eine Klage, die fordernd ist, anspruchsvoll ist, vorwurfsvoll, im Grunde sogar selbstzufrieden. Das erkläre ich gleich noch, warum ich der Meinung bin, dass es eine Klage gibt, die selbstzufrieden ist. Das Volk Israel hat an verschiedensten Stellen gemurrt. Und ich finde dieses Wort Murren so herrlich. Es ist so eine schöne Lautmalerei, so ein Brummeln, so ein Ich bin unzufrieden. Und die haben sich im Recht gefühlt, das Volk Israel, gegenüber Gott. Sie hatten ihre Ansprüche und haben die geltend gemacht. Ansprüche, die aber aus Gottes Sicht nicht berechtigt waren. Und das ist so das Heimtückische bei dieser Art von Klage. Sie fühlt sich für uns selber, wenn wir in diesem Klagemodus sind, wenn wir diese Einstellung in uns haben, die fühlt sich so richtig an. Diese Art von Klage, die fühlt sich einfach super berechtigt an. Wenn ich unterwegs bin und ich möchte zügig Auto fahren und dann ist da so ein Schleicher vor mir und er fährt so herrlich langsam, dann fühle ich mich völlig berechtigt, mich jetzt über ihn zu ärgern, ihn mir von der Straße wegzuwünschen. Und ich kann froh sein, wenn es nicht gerade passiert und dann ein Unfall passiert und der von der Straße weg ist und ich dann mich noch schuldig fühle, was habe ich gerade dem Feind für Raum gegeben. Ja? Das Schlimme bei dieser zweiten Sorte von Klage, dieser, ich sag's mal, falschen Klage, die nicht mit Gott übereinstimmt, dass dieser Ärger, der in einem ist, dieses Beklagende, das gibt einem was. Daran kann man sich ergötzen. Da kann man richtig drin aufgehen. Und dann kommt dieses Seltsame, dass während ich mich aufrege über alles, was vielleicht in der Welt schlecht ist, was ich wahrnehme, was alles nicht gut ist oder auch in der Gemeinde oder wo auch immer, dann bin ich in all dieser Unzufriedenheit über die Zustände in dieser Welt total mit mir selber zufrieden. Denn ich bin ja der es merkt, was alles schlecht ist. Und das kann uns ein Hinweis sein, wenn wir diese Dynamik in unserem Herzen wahrnehmen und beobachten, dass der Heilige Geist anfängt, uns etwas aufzuzeigen über unsere eigene Einstellung. Und das Schwierige ist, bei dieser fordernden, anspruchsvollen, selbstzufriedenen Klage, da ist keine Bereitschaft bei demjenigen, seine Sichtweise zu verändern. Dann sehe ich mich ja als Opfer der Umstände. Schuld ist ja alles andere. Ich bin ja der Richtige. Und die einzige Lösung, die ich dann akzeptieren kann, ist die, dass es so wird, wie ich es will, wie ich meine, es zu brauchen. Da haben andere Menschen oder Gott hat da keine Chance. Dann bin ich in meinem ganz schmalen Korridor unterwegs und so muss es werden. Und alles andere, dann fühle ich mich berechtigt, weiter zu murren, weiter zu klagen. Und das Gefährliche eben an diesem falschen, selbstzufriedenen Klagen, dass es uns nämlich von Gott wegbringt und dass es sogar Gott von uns wegtreibt. Und das ist das, was die Bibel mit Sünde meint, mit Zielverfehlung. Und Sünde, die schadet immer. Die richtet nie was Gutes an, sondern immer nur Schlechtes. Und sie schadet mir in meiner persönlichen Beziehung zu Gott. Sogar da, wo ich mich vielleicht nicht mal selber bei Gott beklage oder über Gott beklage, zum Beispiel einfach nur übers Wetter klage oder die Entwicklung in der Gesellschaft oder in der Gemeinde. Letztendlich, wenn man es durchrechnet, es fällt alles wieder auf Gott zurück, denn Gott ist ja der Allmächtige, Gott könnte ja auch ganz anders. Und wenn wir dann klagen, dann werfen wir Gott im Grunde unseres Herzens, in der Tiefe unseres Herzens, werfen wir ihm vor, du kriegst es nicht so hin, wie ich es gerne hätte. So, da steht er da, der Gott. Kann doch mal gucken, wie er damit umgeht. Wir wissen, wie er damit umgegangen ist. Er hat es auf sich genommen am Kreuz. Er hat sich davon treffen lassen, von unserer Klage, von unserer Anklage, die nicht berechtigt ist. Das hat Gottes Sohn das Leben gekostet. Es schadet nicht nur der Beziehung zu Gott, diese Art von Klagen, es schadet auch mir selber. Kurzfristig setzt es negative Emotionen frei, das heißt, ich bin sie los. Aber die machen ja auch was mit mir. Wenn ich mich zum Beispiel über diese Hitze ärgere, dann kommt zur äußerlichen Hitze noch die innere dazu, dann wird es noch heißer. Eigentor, ja? Dumm gelaufen. Oder wenn ich mich über den Autofahrer vor mir ärgere und dann wutentbrannt ein riskantes Überholmanöver mache und baue vielleicht einen Unfall, dumm gelaufen. Ja, und wo schadet es noch, diese Art von Haltung? Den Leuten um uns rum, in unserem Umfeld, in unseren Beziehungen. Denn die kriegen ja was davon mit, wie wir drauf sind, wenn wir negative Stimmung verbreiten. Die werden dann auch runtergezogen, belastet oder sogar vielleicht verführt. Die blasen ins gleiche Horn, die machen dann noch mit, bestärken mich noch drin. Ja, genau, beklagst dich zu Recht. Zum Abschluss noch so ein paar Beispiele für dieses Klagen, das Gott abstößt. Ich verstehe nicht, warum die Jugend heute immer so ist, wie sie ist. Das stößt Gott ab, wenn ich mich nicht darum bemühe, zu verstehen, warum ist die Jugend heute so, wie sie ist. Oder ich bin häufig am Jammern. Ah, ist mir alles zu viel und ja, so viel Arbeit und so viele Probleme und so weiter. Aber wenn ich dann keine Hilfe annehme oder auch keine Hilfe suche, dann stößt das Gott auch wieder ab. Oder der Zustand in der Gesellschaft. So vieles ist ja auch beklagenswert. Aber ich kann ja dann anfangen, dafür zu beten. Oder gucken, wie ich mich auf meine Art einmischen kann, um etwas zu verändern. Aber wenn ich mich nur einfach beklage, nur einfach jammer, ohne dass eine positive Aktion daraus wird, und das ist noch das Einfachste, die Handbewegung, die ich jetzt gemacht habe. Das Blöde ist, dass der Feind eben dadurch auch mehr und mehr Raum kriegt. Wenn ich mich ärgere, wenn ich mal wieder geblitzt wurde, kann ich mich herrlich ärgern drüber. Aber ich kann auch anerkennen, ich bin zu schnell gefahren, ich bin zu Recht geblitzt worden. Oder wenn ich über meine Krankheit klage, weil ich das Empfinden in mir trage, ich habe das nicht verdient, krank zu sein. Aber die Frage ist, nach dem Sündenfall, wer hat überhaupt es verdient, gesund und glücklich und sorgenfrei zu leben? Meine Frage jetzt zum Schluss der Predigt an dich ist, hast du dich vielleicht irgendwo erkannt? So richtig krass? Oder so ein bisschen? Bist du jemand, der häufig klagt und sich richtig dabei fühlt, gut fühlt beim Feststellen der Missstände? Oder bist du jemand, der einfach wenig Freude am Leben hat? Ist er dann Ausdruck einer klagenden Grundhaltung? Wenn du da irgendwo angesprochen bist, dann möchte ich dir noch eine Frage mitgeben. Soll sich da was ändern in deinem Leben? Wünschst du dir, dass da was anderes passiert? Sehnst du dich danach, dass Gott mehr Raum in deinem Leben bekommen kann? Ich möchte jetzt zum Ende der Predigt ein Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, kannst du dir dieses Gebet, während ich es spreche, zu eigen machen. Guter Gott, unser Vater im Himmel, danke, dass du uns nicht verderben willst, sondern dass du uns zur Einkehr und zur Einsicht und zur Umkehr führen möchtest, Herr. Danke, dass du uns Menschen wirklich liebst, Vater im Himmel, und dass dein Sohn Jesus dafür gestorben ist, damit unsere Sünde uns nicht ganz von dir abschneidet. Danke, Jesus, dass du die Strafe auch für mein falsches Klagen und Murren auf dich genommen hast, dass du, Jesus, mit deinem Leben für meine Klagerei, meine Murrerei, meinen Ärger, meine unberechtigte Unzufriedenheit bezahlt hast. Bitte hilf mir zu erkennen, wo ich mich durch mein Klagen von dir entferne und wo ich dich von mir wegstoße. Und bitte hilf mir auch zu erkennen, was ich durch mein Klagen und Murren anrichte, bei mir selber, auch bei anderen, damit ich davon frei werden kann, damit es in meinem Leben so werden kann, Jesus, wie du es für mich gedacht hast. Und damit du mit deinem Heiligen Geist in meinem Leben immer mehr Raum bekommen kannst. Danke, Jesus, dass du mir dabei helfen willst. Amen.